Es ist Montag, der 18. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie kann und wird über alles reden, denn die teilt sich mit mir alle Plus-Accounts. Die Person, von der ich mittlerweile der festen Überzeugung bin, dass sie sich mit Schmitty heimlich irgendwelche Fotos von mir in irgendwelchen WhatsApp-Chatgruppen hin und her schickt und sie sich hinter meinem Rücken über mich lustig macht. Der weltgrößte News-Junkie, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, hast du mitbekommen, dass Prinz Harry seinen 39. Geburtstag am Freitag in Düsseldorf gefeiert hat, am Rande der Invictus Games?
Doch. Ja, zusammen mit seiner Frau, ja. Meghan Merkel,
ne?
Und ich muss sagen, ja, ich fand die Bilder echt schön aus Düsseldorf, so mit diesen urigen Deutschen
ja,
im
ja,
Brauhaus.
In der Altstadt, im Brauhaus gefeiert, ja, aber dann auch wirklich so mit fettem Essen und Bier und so. Ich meine, für einen Engländer ist das ja ernährungstechnisch jetzt auch eine riesige Umstellung. Und mit netten Leuten, das kennt er ja, also nette Leute, die auch mit ihm abhängen wollen. Das kennt er weder aus England noch aus den USA.
Das ist ja auch der Bildspin gerade, dass so in England können sie sich nicht mehr blicken lassen.
Ach so,
in den
ja,
USA Probleme mit den Nachbarn. Ja. Aber in Deutschland, da sind sie gern gesehene Gäste.
Also auch die psychisch Versehrten sind, also quasi in Deutschland gut willkommen.
Aber es ist gute PR, finde ich, weil die sehen beide happy
ja,
und sympathisch
ja, ja,
aus.
Absolut, absolut. Ja. Und dass Düsseldorf ein gutes Pflaster ist, habe ich ja selber festgestellt. Ich war ja mit Fußball MML am Samstagabend in Düsseldorf auf der Bühne. Fantastisches Publikum, nette Leute. Und ich wollte Mike und Lukas eigentlich noch die Köhlpapageien zeigen. Ja, die Köhlpapageien, kennst du die nicht?
Nein.
Nein, die sind, wenn man im Steigenberger auf der Terrasse ist, dann kann man sie sehen, wie sie sich aus den Bäumen erheben. Da sind so grüne Papageien. Das sind, glaube ich, eher so wie Kanarienvögel oder was weiß ich, die sogenannten Köhlpapageien, nicht zu verwechseln mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, das ist der Köh-Kakadu. Und die ziehen dann einmal quer über die Köh und kacken dann den Lambo-Fahrern in den offenen Lambo.
Ach, toll.
Und fliegen wieder zurück. Fantastisch. Wirklich ein tolles Schauspiel. Düsseldorf, also unterschätzte Stadt. Übrigens, heute wird Wolfgang Schäuble 81 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch.
Birthday.
Kennst du noch die Geschichte, als er damals sein...
mit dem Attentat?
So, das. Nein, das meinte ich eigentlich nicht. Wobei, das war ja vielleicht der beste Gag, den die Titanic jemals gemacht hat. Du kennst das Bild, ne?
Nee.
Damals, als es um die Bundespräsidentenwahl ging und Angela Merkel den ewig unvollendeten Schäuble ein weiteres Mal unter den Bus geworfen hat, als sie dann ja eigentlich nur Schäuble so als Kandidaten so mit reingeworfen hat, damit es am Ende aber dann, ich glaube, entweder war es Wolf oder Köhler damals. Und dann siehst du nur so ein Bild, wie Merkel sich über Schäuble beugt und dann haben sie die einfach nur die Sprechblase reingemacht. Ja, es tut mir wirklich leid, Wolfgang, aber ich kann noch keinen zum Bundespräsidenten vorschlagen, der in eine Schießerei verwickelt war. Und dann siehst du nur die Denkblase von ihm. Hä, hätte er mich da bloß vergiftet. Das hat mir sehr, sehr gut
gefallen. Gibt es die Titanic überhaupt noch? Rest in peace.
Fun Fact des Tages.
Erfurt ist Weltkulturerbe, das meldet die Süddeutsche Zeitung. Und ich habe erst überlegt, Erfurt, Thüringen, woran liegt es? Vielleicht, weil Björn Höcke das intellektuelle Erbe von 33 bis 45 so extrem gepflegt hat. Es geht aber hierum, die UNESCO hat mehrere aus dem Mittelalter stammende Gebäude der Erfurter jüdischen Gemeinde in die Welterbeliste aufgenommen. Ja, das ist natürlich toll. Also die UN hat das entschieden, also die Kulturorganisation. Es ist schon natürlich ein bisschen, also herzlichen Glückwunsch, ja, ist
herzlichen
ja toll.
Glückwunsch
also eine uralte Synagoge, ja, irgendwie die, also Erfurts alte Synagoge und
best erhaltene.
Genau, und ein um 1250 errichtetes sogenanntes Steinhaus. Ja, so, das ist natürlich fantastisch. Aber es ist natürlich schon auch irgendwie ein bisschen irre. Ne?
Vor allem sollten wir erwähnen, wo das entschieden wurde.
Ja, das ist ja auch irre. Also, dass quasi das Merkmale jüdischen Lebens und dass das zu pflegen ist, wo wird es entschieden? In Riad, in Saudi-Arabien. Wo man sagt,
und
okay.
Das Ding befindet sich, diese Synagoge befindet sich einfach in Thüringen.
In Höcketown.
In Höcketown, was echt wie ein Horror-Themenpark klingt.
Höcketown. Ja, also ich meine, man kann ja froh sein, dass das in diesem Jahr noch unter einem Ministerpräsidenten Ramelow zelebriert wird und nicht im nächsten Jahr unter dem Ministerpräsidenten Höcke. Das ist ja immerhin auch schon mal was. Aber das ist natürlich, also gerade jetzt in dieser Zeit, also es ist ja immer gut, aber gerade Thüringen, du denkst so, hei, 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 hei.
Ja, und es sah einfach wirklich komisch aus. Du hast da diese Gruppe an feiernden Menschen, die zu Recht etwas feiern, was ja schön ist. Und dann denkst du dir aber, ihr wisst aber schon, was drumherum gerade bei euch passiert.
Ja, ja.
Und ja, vielleicht brauchen wir diese Meldung tatsächlich.
Die Schlagzeile des Tages.
Flüchtlingskrise in Italien, das verspricht von der Leyen. Das zitiert unter anderem der Bayerische Rundfunk. Krisentreffen auf Lampedusa, weil auf der italienischen Insel jeden Tag hunderte Migranten ankommen, hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Unterstützung versprochen. Sie besuchte am Vormittag die Insel zusammen mit Ministerpräsidentin Meloni. Ja, da ist natürlich, wir haben die Bilder ja auch gesehen und da ist natürlich gerade eine Menge los. Also du hast die Bevölkerung auf Lampedusa, also von der Leyen und Meloni förmlich bespringen, weil sie sich Hilfe ersuchen, weil alleine am Dienstag mehr als 5000 Menschen gekommen sind. Also die Migranten stranden förmlich vor Lampedusa. Die Insel ist heillos überfüllt. Es sind mehr Geflüchtete da als Einwohner. Das ist dann jetzt so, man würde sonst sagen, das sogenannte Brennglas. So.
Jetzt aber meine Frage.
Ja.
Wir haben ja gestern dann im Heute-Journal auch den Experten
Gerald Knaus
gehört. Und
ja.
Wenn du seine Zahlen nur nüchtern hörst,
ja,
dann, sorry, dann fühlst du dich von Italien verarscht. Weil dann denkst du dir, was die Kapazitäten angeht, ist in Italien noch nicht das Mindeste erreicht.
Genau.
Also
ja, lediglich Lampedusa ist heillos überfüllt, aber nicht Italien. So, das ist jetzt
genau,
das ist ein Zerrbild, was dadurch entsteht.
Und dann bist du wieder bei dem Willen, beziehungsweise Nichtwillen, diese Leute aufzunehmen. Und übrigens auch an dieser Stelle, wenn du Politiker hast, die bei Land sitzen und dann dieses typische Vermischen von Fachkräftemangel und wir brauchen ja diese Migranten. Ganz ehrlich, verarscht uns nicht, ja? Also es sollte einfach ein Akt der Menschlichkeit sein, diese Leute aufzunehmen und wir haben die Möglichkeiten und die EU nutzt nicht die geballte Kraft aller Länder,
genau.
Das merkst du ja auch daran, dass von der Leyen aufruft zu einem Gipfel und das einzige Land, das zusagt, so RSVP bitte schnell, und Tschechien meldet sich als einziges so, wo findet das? Ist das im Marriott? So,
ja,
und,
genau.
Einfach, also da ist einfach ein Unwillen da, es ist ein Thema, was wirklich zu Populismus gerade...
Ja, natürlich, wenn der Eindruck entsteht, und der ist ja möglicherweise auch nicht falsch, dass das Ganze nicht unter Kontrolle ist, dass es an Kontrolle mangelt, wie auch immer die aussieht, ja, dass das einfach es keine entsprechenden Regularien für das Ganze gibt und, jetzt kommt der zentrale Punkt, es auch keine Solidarität gibt unter den EU-Mitgliedstaaten und du nicht das Gefühl hast, sie ziehen an einem Strang. Ich meine, Deutschland war auch lange Zeit, sie haben gesagt, ja, also wir haben ja das Dublin-Abkommen, also da haben wir dann ja nichts mit zu tun. So wie beim Golf, spielen, wo er liegt, tut mir leid, kann man nichts machen. Und dann, als sie plötzlich dann bei uns standen, da hieß es ja, jetzt müssen wir alle mal gemeinsam. Und so ticken die Länder ja alle irgendwie. So, und natürlich haben viele Länder da keinen Bock drauf, weil sie so sind. Versuch mal mit Orban irgendwie über Flüchtlinge zu reden. Das kannst du natürlich komplett abhaken. Gut, kannst du mit Orban auch über ganz andere Themen nicht sprechen, das bringt nichts. Aber dadurch entsteht natürlich ein Riesenproblem und das hast du hier auf nationaler Ebene auch. Jetzt bist du ganz schnell bei dem Thema Länder und Kommunen und das Migrationsthema ist eines der beherrschenden Themen der nächsten Jahre. Damit gewinnen und verlieren viele Parteien in ganz vielen europäischen Ländern Wahlen, wenn sie sich um das Thema Migration nicht vernünftig bemühen. Und wie du es gerade richtigerweise gesagt hast, wenn bei Lanz oder so Politiker sitzen und das Thema Zuwanderung, Fachkräftemangel, das alles ineinander mixen und immer so tun, als kämen dann mit den Flüchtlingsbooten ganz viele Fachkräfte. Dann sitzen natürlich zu Hause, sitzt irgendein Uwe und irgendeine Marion da und sagen,
fühlt sich einfach verarscht.
Erzählt uns keine Scheiße.
Ja.
Man muss das einfach sauber trennen und man muss es klar erklären. Das eine ist ein ganz klares Gebot zu helfen und zu gucken, wie kriegen wir das hin, zu helfen und das Ganze aber auf vernünftige Füße zu stellen, so dass das innereuropäisch geregelt ist, dass es eine Lösung gibt und dass nicht der Eindruck von Hilflosigkeit entsteht, plus dass Hilfe nicht bedeutet, wir lassen einfach alle Leute kommen, ohne es genau zu prüfen und schieben sie dann irgendwo hin in irgendwelche Containerdörfer oder in die viel zitierten Turnhallen, wo sie natürlich dann dafür sorgen, dass ein riesiger Unmut entsteht in den Gemeinden, weil diese Turnhallen für die ganzen anderen Dinge des täglichen Miteinanders dann nicht mehr zur Verfügung stehen.
Und die Bilder sind dann einfach genau. Auch wirklich, sieht nach Verwahrlosung aus und das ist für ein Land wie Deutschland, für diese westlichen Länder ist das echt beschämend.
Genau.
Und ich glaube den Kommunen übrigens auch, dass sie es nicht mehr gebacken kriegen.
Ja, das glaube ich auch.
Wo aber dann der nächste Gedanke ist, und nicht falsch verstehen, ich weiß, Ukraine-Hilfe und das Budget für die Bundeswehr muss sein. Mhm. Und trotzdem denkst du dir, ja, für sowas wird dann Geld locker gemacht und für diese humanitären Sachen heißt es dann schwarze Null und wir haben nicht.
Naja.
Und das sind so Sachen, die für Unverständnis bei jemandem, der keine Ahnung von Haushaltsbudgets wie ich hat, denkt sich dann so, was läuft
und dann, hier? Und dann kommt noch jemand anders ins Spiel und der hat auch nochmal seine eigenen Gedanken dazu.
Gucken mal, wer da spricht.
Markus Söder im Interview. Deutschland braucht eine Integrationsgrenze. Das sagte er in der Bild am Sonntag. Also Markus Söder brauchte wieder ein bisschen Fläche. Die Bild am Sonntag hat gesagt, pass auf, bei uns kannst du dich hier vor die Staatskanzlei setzen, da machen wir ein schönes Foto und du erzählst uns jetzt mal, was, schauen Sie, in Deutschland und in Bayern los ist. Und dann geht es natürlich um das Thema Flüchtlingskrise, das nach 2015 die Situation jetzt genauso dramatisch ist wie damals. Und dann
sagt Söder, Obergrenze.
Schauen Sie, mir helfen gerne, aber die Kommunen in Deutschland sind mittlerweile vollkommen überfordert. Die Ampel reagiert nicht. Stattdessen erhöht sie durch in der EU einzigartige Sonderaufnahmeprogramme die Zuwanderung nach Deutschland. Und dann sagt er noch, wir kommen doch schon jetzt nicht mit der Unterbringung und dem Bau von Schulen, Kitas und Wohnungen, da kommen wir nicht mehr hinterher. Und dann kommt natürlich Söder mit einem typischen Söder-Ding. Er will ein neues Wort einbauen. Deshalb, schauen Sie, braucht es in Anlehnung an die Obergrenze eine neue feste Richtgröße, die Integrationsgrenze. Das ist also nach ein Stoppschild für Putin und natürlich die atmende Öffnungsmatrix. Kommt wieder ein neuer Knaller aus dem Hause Söder. Schauen Sie, die Integrationsgrenze. So, also es ist völlig klar. Söder hat jetzt gemerkt, wie die Stimmung in Bayern ist. AfD sieht ganz gut aus. Freie Wähler klettern immer weiter. Man hat natürlich durch die Wählerschaft von Aiwanger jetzt auch gemerkt, dass so Sachen wie Flugblätter und sagen wir mal eine mutmaßlich rechte Gesinnung da niemand abschrecken. Also was zieht Söder für Schlüsse daraus? Da muss ich glaube ich aber doch nochmal wieder jetzt mal eine Nummer rechter werden.
Und wir brauchen überall jetzt Grenzen.
Grenzen.
10.000 Polizeibeamte.
Wo sollen die eigentlich herkommen, diese Grenzbeamten? Das will man dann auch immer wissen. Ne? Mal eben einfach sagen, wir müssen jetzt, also ne, klar, Deutschland muss es machen wie Bayern, Grenzkontrollen und brauchen mindestens 10.000 Polizeibeamte. Wo du sagst, aber wo will er die denn jetzt auch noch herholen?
Find ich war in diesem Interview einfach überrascht, wie sehr er jetzt diesen Sound, diesen ja doch sehr ausländerfeindlichen Sound, ohne Sugarcoating, so, also dass er versucht es auch gar nicht mit irgendwelchen Subtexten oder sonst, sondern da fragt der Interviewer, wenn man Kriminelle hat mit doppelter Staatsbürgerschaft, dann können sie die ja nicht zurückschicken.
Ja, ja.
Und dann sagt er, ja, sollte man ihnen die deutsche Staatsbürger, weil die haben meistens einen Doppelpass dann bezieht man sich nur. Und dann denke ich mir so, okay.
Ja, aber du merkst natürlich, genau, das ist sein Sound, der wird dann natürlich dann auch rechter, weil du merkst ja, insgesamt hat sich ja in der Debatte, die ja dann auch wiederum vermengt werden, du hast einerseits das Thema Zuwanderung, dann hast du das andere Thema Kriminalität, Clan-Kriminalität, wo dann Nancy Faeser ja dann, die ja mittlerweile ja rechter klingt als Seehofer, obwohl sie von der SPD ist, die ja dann wiederum gesagt hat, also Clan-Mitglieder könnten theoretisch auch abgeschoben werden, obwohl sie sich noch gar nichts zu Schulden haben kommen lassen. Das wäre ja vor ein paar Jahren, wären die Leute ja komplett durchgedreht. So, jetzt mittlerweile merkst du, ist insgesamt das Thema, wird anders betrachtet, also muss er natürlich ein bisschen rechter oder er kann etwas rechter werden, weil er merkt, dann ist er jetzt nicht gleich sofort in der Nazi-Ecke, hat möglicherweise auch mit seinem Vizeministerpräsidenten zu tun. Und dann gibt es auch das Thema zum Beispiel, dass Asylbewerber ja nicht arbeiten, weil sie es nicht dürfen. Er will übrigens denen natürlich auch wenig Geld auszahlen, sondern lieber so Sachleistung. Also sie können sich quasi einen Leberkäse holen, aber kein Bier. Das geht nicht. Gibt so spezielle Chips im Supermarkt, die können sie dann einlösen, damit sie ja nicht Geld bekommen. Okay, naja, whatever. Und dann sagt er, und das fand ich wirklich interessant, es geht dann darum, dass ja viele auch nicht arbeiten können. Und dann sagt Söder, steht eigentlich schon im Gesetz. Bayern legt gerade ein großes Programm auf, damit Asylbewerber bis zur Entscheidung über ihren deren Aufenthaltsstatus verstärkt. Und jetzt wird es aber interessant. Es geht ja um den Arbeitsmarkt und dass sie arbeiten müssen. Bis dahin verstärkt gemeinnützige Arbeiten übernehmen können. Da geht es um Arbeit in Bauhöfen, Parks reinigen oder Bäume pflanzen. Das sollte überall in Deutschland gemacht werden. Das ist ja wirklich kurz vor Strafarbeit.
Ich wollte gerade sagen, ja. Sträfling nicht so.
Ja, ja. Und das hat George Michael gemacht, als er irgendwie auf einer öffentlichen Toilette irgendwie einem an den Dödel gepackt hat. Da musste er Parks reinigen oder Boy George musste das machen. Also eine klassische Strafarbeit. Und jetzt wird es interessant, denn sein rechter, mutmaßlich Nazi-Flugblatt verfassender Vizeministerpräsident hatte unlängst in einem Bierzelt etwas gesagt, was als Ansatz deutlich weniger rechts ist als Markus Söder. Schauen Sie, die Asylbewerber machen Strafarbeit, Parks reinigen, denn Aiwanger, wir erinnern uns, hatte ja sinngemäß gesagt, genau. Schauen Sie, der Ukrainer, der Syrer, der kann in 2-3 Stunden, sage ich dem, bitte, du gehst da im Wirtshaus, das ist der Wurstsalat, das ist die Wurst, das bringst an den Tisch, der andere kassiert, da braucht man nicht irgendwie lange Deutschkurse und das macht er in 2-3 Stunden. Das ist ja erst einmal...
Da waren sie noch in der Gastronomie.
Ja, aber das ist natürlich super verkürzt, aber im Kern ging es ja darum, Bürokratie abschaffen, genau, niedrigschwellige
keine
Angebote schaffen.
Jetzt unbedingt.
Genau, keine ja. Deutsch. Und mit einem niedrigschwelligen Angebot diese Leute schnell in den Arbeitsmarkt zu bringen.
Was dann natürlich auch mit Integration und
exakt.
So hilft.
Also und jetzt wird es noch witziger, denn ich habe gestern den hervorragenden Radio 1 Kommentatoren-Talk mit, also moderiert von Marco Seifert, liebe Grüße gehört. Und Hajo Schumacher sagte am Ende dieser wirklich tollen 2 Stunden, kann man sich nur anhören, exakt auf Hochdeutsch allerdings das, was Aiwanger im Bierzelt gesagt hat, sprich, die Gastarbeiter früher, die kamen, die wurden sofort am Bahnhof abgefischt, die waren sofort mit in den Betrieben, die haben darüber natürlich auch, wurden in die Gesellschaft integriert. Hajo hat auch gesagt, das ist natürlich alles nicht richtig gut gelaufen, das ist völlig klar. Aber im Kern, die Leute schnell in die Arbeit zu bringen, damit sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, dass sie sofort integriert sind und in der Gesellschaft sich einbringen, das war 1:1 das, was Aiwanger im Bierzelt gesagt hat und dann natürlich es hieß, Hashtag Zwangsarbeit statt Integration. Fand ich irgendwie interessant.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Die Berliner Morgenpost schreibt, Brandenburger Tor, Reinigung der Säulen könnte Tage dauern und teuer werden. Ja, die Bilder gingen natürlich auch wieder rum. Die Aktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation haben das Brandenburger Tor orange angesprüht und viele haben sich aufgeregt und haben gesagt, das ist so ziemlich das Schlimmste, was jemals mit dem Brandenburger Tor angestellt wurde. Da möchte ich sagen, meine Damen und Herren, Sie haben offensichtlich nie Silvester mit Andrea Kiewel im ZDF geguckt. Aber gut. Ja, also eine weitere Aktion der letzten Generation und ich sage mal ganz vorsichtig, die Zahl derer, die sagen, haben die eigentlich komplett einen an der Waffel, die wird jetzt nicht kleiner. So.
Also ich muss gestehen, mein erster Gedanke war, Upgrade!
Das Brandenburger. Ja, es sah jetzt.
Sah schön aus.
War, sah
so
nicht
ein
schlecht.
Jackson Pollock.
So ein schönes, eben. Gell? Ja, und du.
Orange wäre jetzt auch nicht meine, aber sonst dachte ich mir so, och.
Ja, und
für so eine Woche kann man es doch so
du,
lassen.
Und bevor Manuela Schwesig halbgar den Mecklenburger Landtag blau-gelb anstrahlt, dann doch lieber ehrlich mal mit orangener Farbe ans Brandenburger
ja,
Tor.
Ja, Christo, come on.
Ja,
so eben. Nett.
Das Kleingedruckte.
Heute ist Festakt 50 Jahre UN-Beitritt Deutschlands in New York das Ganze und dabei ist Bundeskanzler Scholz, Annalena Baerbock, Steffi Lemke und Svenja Schulze. Fantastisch!
Was haben die denn dazu?
Ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber da wollte Scholz. Du
wollt auch mal mit nach New York.
Ja, da ist auch schön da, ne? So, und dann ist halt einfach, da gibt tolle Bilder und die UN, das ist ja auch einfach. Also, ich glaube, das Letzte, was ich von der UN gehört habe, wo sie ein bisschen Wirkmacht hatten, war, als irgendeine Sprecherin der UN dann auch noch Rubiales angezählt hat und gesagt hat: Kannst du nicht einfach mal deine grabbeligen Finger von der Spielerin lassen? Da ist mir die UN das letzte Mal aufgefallen, dass sie auch eine gewisse Wirkmacht hatten. Ansonsten UN?
Super enttäuschend.
Ja, schon, oder?
Total. Ich meine, seit Ruanda weiß man, dass sie eigentlich echt ein Scheißladen sind. Und die humanitären Sachen, keine Frage, bleiben super. Mhm. Aber an sich politisch haben sie nichts zu melden. In meiner Kindheit war die UN so, wenn die was sagen, dann bedeutet es was. Mhm. Aber dem ist nicht so. Und diese bittere Erkenntnis, also macht leider echt zynisch.
Na, dann bleiben wir mal dabei.
Unterm Radar.
ist mittlerweile dann doch weitestgehend das Geschehen im Iran. Und Daniela Seperi schreibt in der Taz: Marketing statt Solidarität, so bilanziert sie ein Jahr Frauenrevolution in Iran. Und man kann so viel sagen, es ist eine Art Abrechnung. Es ist sehr viel Enttäuschung, die aus ihr spricht. Sie schreibt unter anderem über Olaf Scholz, wie er reagiert hatte nach dem...
Beziehungsweise nicht reagiert hat.
Nicht reagiert hat nach den Vorfällen rund um Gina Amini. Und sie schreibt: Scholz braucht lange, bis er sich zu Wort meldet. Erst mit nichtssagenden Floskeln, dann nach öffentlichem Druck auch endlich mit einem starken Video, bis er dann quasi für immer aus dem Diskurs verschwindet. Gut, dass wir passend zur feministischen Revolution in Iran eine Außenministerin haben, die auf feministische Außenpolitik setzt, denken wir zu Beginn. Doch die großen Reden stellen sich schon bald als leere Worte heraus. Taten folgen nur wenige. Und so ist es ja auch geblieben. Also egal, was die Sanktionen angeht der EU, das ist extrem dünn. Da ist das volle Potenzial nicht ansatzweise ausgeschöpft. Auch was die Hilfe der bedrohten Menschen, der Menschen im Gefängnis angeht. Wir haben jetzt auch gerade ja am Jahrestag des Todestages von Mahsa Amini festgestellt, dass der trauernde Vater am Jahrestag festgenommen wurde von den Sicherheitsbehörden, wo ich auch dachte, da betteln sie ja förmlich darum, dass die Revolution sich wieder neu
ganz
entfacht.
Ganz viele Sicherheitskräfte da in den kurdischen Gebieten.
Sie haben unglaublich die Sicherheitskräfte verstärkt.
Ja. Man kann sehr traurig dieses letzte Jahr bewerten und sagen, ja, am Ende, was hat es den Leuten gebracht? Und ich bleibe aber dabei, was ich relativ früh nach den Protesten gemerkt habe, ein Geist ist aus der Flasche.
Ja.
Und die Tatsache, dass du auf den Märkten in Teheran 20% der Frauen ohne Kopftuch siehst, unter Bedrohung ihres Lebens, weil immer noch diese moralische, die Sittenpolizei, das Wort bleibt absurd, die haben es immer noch auf diese Leute abgesehen. Mit Kameras schauen sie sich Autos an. Wenn du da ohne Kopftuch bist, bekommst du Droh-SMS. Und diese Angst, also man muss sich nur für einen Moment das eigene Leben und die körperliche Unversehrtheit, die ich wirklich hier in Deutschland, dass ich abends rausgehen kann und mir passiert nichts. Und das ist so ein Luxus, was mir oft nicht so bewusst ist täglich, weil es selbstverständlich ist, dass ich abends rausgehen kann und niemand mich anzufassen hat. Und da ist allein der Akt, dass deine Haare sichtbar sind, ist lebensbedrohlich.
Ja.
Und sie wagen es und sie machen es weiterhin. Und ich habe nur noch so eine Art Countdown im Kopf, bis diese Khomeinis, also diese klerikalen Überbosse, einfach sterben, weil sie sehr alt sind. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann wird nochmal eine Dynamik entfaltet sein, weil politisch, außenpolitisch, ganz ehrlich, war es echt enttäuschend. Da bin ich eher dankbar den Aktivisten im Ausland, der Diaspora, wie viel Aufmerksamkeit sie in der Gesellschaft generieren.
Hat man ja auch in Deutschland jetzt wieder gemerkt.
Zum Einjährigen auf
Hava Help und so, die halt einfach unglaublich viel auf die Beine gestellt haben.
Das sind die Leute, denen man wirklich diese Aufmerksamkeit zu verdanken hat. Aber politisch auch so Baerbock.
Ja, gerade Baerbock kann man da, glaube ich, schon nochmal an dieser Stelle erwähnen, weil sie ja nun diejenige ist, die ja besonders forsch auftritt und Dinge einfordert und moralische Standards in der gesamten Welt setzt. Und dann in diesem Zusammenhang wenig. Und dann ist sie andererseits in den USA gerade bei Fox News.
Und provoziert China und Xi und spricht von Xi Jinping als Diktator. Und ich meine, ja.
Hat sie sich von Fox News ein bisschen angestarrt?
No shit, Sherlock. Ja, er ist ein Diktator. Aber willst du wirklich die wirtschaftliche Zitze, an der wir am meisten hängen, so provozieren? Und ich verstehe es, du bist in Texas, du bist bei Fox News.
Ja.
USA, China, gerade New World Order, Kampf, wer die Hegemonie in der Welt hat.
Ja.
Und hast dich dann dazu hinreißen lassen, diesen Satz öffentlich im Fernsehen zu sagen.
Ja. Oh, ich fand es auch erstaunlich. Ich dachte, das ist relativ undiplomatisch.
Und das
macht für das Verhältnis zwischen, vor allem wenn man weiß, wie unglaublich angefasst gerade die Chinesen sind, wenn man sich in deren Belange einmischt. Und ich meine, natürlich ist Xi Jinping ein Diktator, aber ich gehe davon aus, er hört diesen Podcast nicht. Deswegen kann ich es hier sagen. Wenn man aber Außenministerin ist, einer immer noch, also noch sind wir ja eine wichtige Wirtschaftsnation und das läuft bei Fox News, das bekommt er schon mit über kurz oder lang. Und dann sagt er dann auch da zu seinem Adlados, pass mal auf. Also vielleicht kann Baerbock ja sagen, ich habe eine Schwester, die war das.
Woanders ist es auch beschissen.
Ja, bitteschön. Promi Scharlassen am ersten Wiesenwochenende. Ja, wunderbar. Endlich bin ich auf meinem Home-Turf in der Süddeutschen Zeitung. Denn jetzt ist die Wiesen. Das war ja wunderbar. Das war ja herrlich. Frisurtipps von Riccardo Simonetti, Stammgäste und eine Söder-Tochter. Diese Promis waren beim Oktoberfest Start dabei. Das 188. Oktoberfest, also das Wildpinkel Coachella auf der Theresienwiese. Toll. Ich bin absolut begeistert. Und das Mai, das sind so wunderbare Bilder. Sie sind alle da. Nicht der Florian Silbereisen, der Andreas Gabalier, so ein wunderbarer Musiker. Der Kai Pflaume, der ist da. Also es ist so schön. Also so schön ist das alles. Also toll. Bist du, also kann ich davon ausgehen, dass du und ich doch noch in irgendeiner Box landen werden. Also in irgendeiner Verrichtungsbox da im Schottnamel.
Ich bin ja echt kein Oktoberfest-Fan.
Aber
diese Achterbahnen und diese ganzen Sachen, die haben mir immer Spaß.
Die gerade also, verunfallte Höllenblitz.
Ja, und sogar das ist jetzt unsicher. Und dann dachte ich mir so, jetzt ist es...
Jetzt für dich gar nicht mehr interessant.
Gar nicht mehr, ja. Aber ich fand auch echt fies, Michael Ballack wird ja in diesem Süddeutschen Artikel auch auf dem Foto gezeigt und er steht da ganz subtil... Michael Ballack feiert mit Freundin Sophia Schneiderhahn hier nicht auf einer WG-Party.
Weil sie sehr jung ist.
Weil
sie alt.
Genau. Da dachte ich mir, sehr subtil. Ja,
mir hat es gut gefallen. Im Schützenzelt wurde Selina Söder, Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, gesichtet. Ihren Freund Raphael Netz soll sie bereits vor Jahren auf den, Obacht, süddeutschen Ponymeisterschaften kennengelernt haben. Er gilt als Wunderkind des Dressursports. Und auch sie begeistert sich für Pferde. Toll, oder? Wie ist eigentlich Marc Terenzio und Verena Kehrt? Wie sind die da eigentlich in das Zelt reingekommen?
Die sind doch von dieser Damenwiesen.
Regine Sixt, ja, von der Damenwiesen. Die aussieht wie Alice Cooper. Worden, ja, ausgeladen worden, ja.
Weil gerade schlimme Schlagzeilen mit Verena vermöbelt.
Aber ich glaube, RTL, ey, da 100% die Frauke Ludowig hat die da überall reingebracht, weil die natürlich jetzt einfach Content.
Hallo,
produziert.
Die trinken jetzt nur noch Wasser.
Ja, das ist nicht in Ordnung. Also da muss ich glaube, dass da alleine die Exklusivredaktion, die, also wenn dann einer von beiden da nicht hinguckt, dass sie den einfach mal kurz so ein bisschen. Da so einen Obstler da reinkippen in das Wasser, weil die auf jeden Fall sagen, ey, also die muss den auf jeden Fall nochmal vermöbeln in den nächsten 3 Wochen, ey, sonst ist hier...
Die Kehrtwende, hat sie selbst gesagt.
Wirklich?
Ja.
Mein Gott. Ich weiß nicht, ob das auch Bestandteil ist des Oktoberfest-Podcasts, das Lederhosenkartell von Studio Bummens, aber es ist da schon dann sehr, sehr spannend. Also Alexander Gutsfeld, das ist ein Gelernter, tatsächlich, der war auf der Journalistenschule, aber er verdient sich nebenbei sein Geld als Rikscha-Fahrer seit 10 Jahren auf der Wiesn.
So Menschensafari.
Menschensafari, genau. Und er berichtet im Lederhosenkartell, berichtet er in 7 Folgen davon, was da alles passiert. Also er spricht auch Reporterlegende Michael Greter, der eigentlich the original Baby Schimmerlus. Mensch, ja. Bibi, bitteschön. Und er lässt sich dann auch von Puffbetreibern was erzählen. Dann gibt es Drogendealer, die das Koksgeschäft im Münchner After-Wiesen-Club hart betreiben. Also da ist wohl also eine ganze, ist so eine Art, ja, naja, Lederhosenkartell halt eben, ne?
Und wie immer super produziert. Also der Sound, die O-Töne, das, ja. die Musik, das macht echt Spaß. Und das sage ich als Nicht-Oktoberfest-Fan.
Ja, eben, das ist ja genau der Grund, wenn
das
man eben nicht auf die Wiesen rein. Will oder wenn man wissen will, warum genau man halt eben nicht hingeht, dann sei einem das Lederhosenkartell besonders ans Herz gelegt. Da kriegst du nämlich den ganzen Schmutz, den ganzen Dreck, die ganze Niedertracht des Oktoberfests, aber du musst Niedertracht, viele kommen in Niedertracht. Ne?
Brumtsch. Das hat mich traurig gemacht.
Ja, das hat mich wirklich traurig gemacht. Er war der lauteste Marktschreier der Welt. Wurst Achim stirbt auf Autobahn.
Ey, guck mal hier, da hab ich noch hier die Salami und ich hab noch die Mozzarella und die Zervelatmus. Guck mal da vorne bei Aldi, da guck mal, wie doof der guckt da. Und jetzt pack ich noch hier, da pack ich noch Schinken noch dabei. Hier, guck mal da hier.
Kennst du nicht Wurst, Achim? Das ist eine deutsche Legende.
Aber jetzt sind alle wach.
Wir sind alle wach, ja. Und darüber hat die Bild-Zeitung geschrieben. Sie schreiben, mit seinem unglaublichen Organ tingelte der Händler aus Duisburg seit über 35 Jahren über Deutschlands Wochenmärkte. Bei ihm gab es nicht nur Würste, sondern vor allem Sprüche. Wenn Achim seine Tüte packt, kriegt Aldi einen Herzinfarkt. Und genau an dem ist er offensichtlich gestorben. Auf der Autobahn. Oh. Auf der A44 in seinem Lastwagen. Also der Lastwagen ist dann halt eben auch in die Leitplanken gefahren.
Oh no.
Und dann stellte sich halt raus, dass da an Bord Wurstachim gewesen ist. Und der Mann ist nicht alt geworden, er ist 63. Aber Wurstachim.
Was
ich habe den mal interviewt.
Echt? Aber ja. Was für eine Legacy, dieser Name allein.
Wurstachim, fantastisch, oder? Ja, anders als Wutachim, das ist Hubert Aiwanger, aber Wurstachim, toll. Netter Typ, ich habe den interviewt vor 20 Jahren, als ich bei Radio Herne 98, also noch vor länger als 20, vor 23 Jahren, habe ich bei Radio Herne 98 gearbeitet und da war die Gilde der Marktschreier zu Gast in Wanne-Eickel, in der Heimat von Robin Alexander und da habe ich Wurstachim gesprochen. Wahnsinnig netter Typ. Sehr sympathisch, sehr, ja gut, kommt aus Duisburg, wie kann der unsympathisch sein? Und das war nett und tut mir wirklich leid. Es gab vor 2 Jahren oder so, gab es ein ganz tolles Stück, ich weiß nicht, ob es in der FAZ oder der Zeit war, über ihn, war witzig, da stand unter anderem, er ist lauter als ein Brüllaffe. Warte mal, ich guck noch mal kurz nach. Dieses Stück über Wurstachim war in der Süddeutschen im letzten Jahr. Er hatte übrigens zum Schluss gesagt, ich werde dieses Jahr 63, habe mir für meinen Ruhestand aber kein Ziel gesetzt. Solange es gesundheitlich noch geht, mache ich weiter, vielleicht sogar noch 5 Jahre. Vor allem muss es noch Spaß machen und das tut es. Das waren seine letzten Worte in der Süddeutschen.
Das hat mich überrascht.
Die Gutenberg-Trennung, woran ihr Glück zerbrach.
Nein.
Oh Gott. Mit sowas beschäftigt sich natürlich die Bild-Zeitung. Ja, es war das große Trennungswochenende, ne? Die Guttenbergs, dann Hugh Jackman und seine Frau, also dann baldige
die
Ex-Frau,
Pochers.
Auch getrennt. Die Pochers, um Gottes Willen, die Pochers. Ja, die Guttenbergs, die haben sich getrennt. Also auch da wieder mal, wir hatten ja gerade eben auch noch Natalia Wörner und Heiko Maas.
Oh ja,
also man
ja.
Merkt schon so, nach dem politischen Bedeutungsverlust ist oft dann, heißt es auch, kann man ja nicht machen wie die Wulfs, weil die trennen sich und nach 2 Jahren merkt Bettina, da ist immer noch kein besserer gekommen. Dann gehe ich zu ihm wieder. Ich dachte, guck mal, wie der wieder kommt. Guck mal, wie der wieder angekrochen kommt.
Wo er aber wieder politisch und gesellschaftlich Fuß gefasst hat.
Natürlich, da hat sie gesagt, weißt du was, komm, die Empfänge waren nett. So, und jetzt die Guttenbergs, die galten ja, auch das, die Bild-Zeitung zitiert ja gerne, als die deutschen Kennedys, weil sie ihn abgeschossen hat, deshalb. Nein, und die sind jetzt getrennt und...
Waren aber auch so Highschool-Sweethearts, oder?
Ja.
Die waren ewig zusammen, als ich die Fotos sah, dachte ich, ach, guck mal.
Vielleicht hat sie sich auch getrennt, als er mit einer anderen Blondine gesichtet wurde und es hat lange gedauert, ihr zu erklären, das war Gottschalk.
Haben die nicht mal was zusammen moderiert neulich?
Gottschalk und Guttenberg, die haben den Jahresrückblick 2022
das
moderiert. Als Guttenberg allerdings durch die Joachim-Gauck-Moderationsschule gegangen ist und sich dann ja in die Sendung gestellt hat und einfach so moderiert hat, als würde er ja gerade eine Rede im Bundestag
halten.
Stimmt,
das war so bedeutungsschwanger. War
extrem
alles,
bedeutungsschwanger.
Ja, ja.
Und vielleicht war das auch der Moment, wo sie sagte, weißt du was?
Nee, ich glaube eher so Empty Nest Syndrome,
ja.
Weil die zwei Töchter sind jetzt aus dem Haus.
Ja, die eine ist natürlich völlig klar, Mathilda zu Guttenberg, in Klammern 21, hat in Amerika als Dressurreiterin mit ihrem Pferd
so
Fly Rio Karriere gemacht, völlig klar, logisch. Und Tochter Anna, 22, die kam mit den Eltern aus den USA zurück, laut der Plattform LinkedIn, klar, Logo, besucht sie für ihr Bachelorstudium die private Wirtschaftsuni Luigi Bocconi.
Milano.
Milano, in Milano. Als Heimat hat sie für sich aber München angegeben. Ja, Empty Nest Syndrome, du hast recht, klar.
Ja.
Ich meine, du musst dir vorstellen, du bist dann sie und dann sitzt er da die ganze Zeit.
Und ich fand auch wirklich krass, weil das hatte man selten,
ja.
Dass Leute, die gecancelt werden, einfach
ja.
Das Land verlassen. So,
ja,
die Möglichkeit,
ja erstmal können.
Genau, die Möglichkeit
ja.
Zu haben, so, weißt du was, wir bauen uns in Kanada eine neue Identität auf.
Ja.
Aber alles Liebe, alles Gute, es tat mir echt leid.
Ach, jetzt hör aber auf, was soll denn da jetzt plötzlich da dieses Mitleid da mit den Leuten, das ist ja wirklich...
Du bist einfach nur giftig.
Das ist ja peinlich.
Du bist giftig.
Da, Mitleid mit Guttenberg, der hat dafür gesorgt, dass es keine Zivildienstleistende mehr gibt. Dem Mann hat überhaupt kein Mitleid. Das wird ihm noch bitter fehlen. Achso, Niki, und was ich noch sagen wollte, übrigens an dieser Stelle, wo sich jetzt so viele trennen. Also ich habe dir da eine unerfreuliche Mitteilung. Nein, es tut mir
was?
Leid. Ich bin leider von dir abhängig in allen Belangen. Es tut mir wirklich leid.
Das wird sich eh lösen, weil ich demnächst einen Flug nach Indien habe.
Was ist denn, warum? Was
also mit denn? Lufthansa. Und da grassiert gerade eine neue Virusvariante.
Ach Mensch, wie schön. Ja?
Der Nipah-Virus.
Ach ja, guck mal, siehst du, das kommt mir also gerade ganz gelegen. Aber da kann ich jetzt nur sagen, hier, Masala, Major und die ganzen anderen, ihr könnt mal schon mal schön wieder den, mach mal mit Kleenex mal den Stuhl frei, da komme ich wieder hin. Das wird mein Comeback. Der Winter, das ist meiner, werdet ihr schon sehen. Also, leg die Hände, ich komme wieder, euren Karl. Senza Sale. So.
Bleibt gesund, Leute.
Bis denn. Tschüss.
Tschüss. Oh Gott.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.